Ja, schön, dass ich wieder hier sein darf. Ich grüße euch alle und möchte euch mit hineinnehmen in ein Thema. Rom ist richtig, aber vor allen Dingen die, ich habe ein Bild dazu, das Thema auch sehen. Und zwar geht es nicht um Rom in der heutigen Zeit, sondern es geht um Rom damals, als Jesus lebte, beziehungsweise kurz danach. Und zwar um die Hausgemeinde in Rom. Steffen sagte gerade schon, Römerbrief, ein Brief, der an die Hausgemeinde ging. Es ist die Zeit, als Jesus zu seinem Vater gegangen war und seine Jünger beauftragt hatte, das Evangelium zu predigen. Das taten sie auch, das wissen wir. Aber dann tauchte noch Paulus auf, der nämlich den Römerbrief geschrieben hat. Und der kam nicht aus den Reihen der Jünger, sondern im Prinzip wurde er von Gott selbst berührt und als Apostel eingesetzt. Er unternahm Missionsreisen und während seiner Missionsreisen gründete er viele Gemeinden. Aber Rom war nicht dabei. Wer die Gemeinden in Rom wirklich gegründet hat, ist nicht so wirklich klar. Aber wir wissen, dass es mehrere kleine Hausgemeinden in Rom gab. Warum kleinere Gemeinden? Warum nicht so eine große wie in Ephesus? Rom war sehr groß, die Wege weit. Es gab verschiedene Richtungen auch, verschiedene Gruppierungen, die nicht unbedingt gut miteinander auskamen. Und zum anderen hatten sie keinen Ort, wo sie sich öffentlich versammeln konnten. Das machten sie in ihren Haushalten. Und da die Häuser nicht so groß waren, gab es kleinere Hausgemeinden. Das zweite bitte. Der Römerbrief geht an die Hausgemeinde, die von Aquila und Priscilla geleitet wird. Ihr seht ein Bild, auf dem könnt ihr vielleicht erkennen, was sie machen. Das Ehepaar war nämlich im Gewerbe der Zeltmacher und Paulus war auch ein Zeltmacher. Und dort hatten sie sich quasi in Korinth kennengelernt und Paulus spricht von diesem Ehepaar als ein vorbildliches und liebevolles Ehepaar, welches Christen wirklich unterstützt. Sie hatten es auf dem Herzen, vom Evangelium zu berichten und von seinem Wort zu erzählen. Die römischen Christen waren unter Claudius aus Rom vertrieben worden und sie kehrten jetzt nach 50 so langsam wieder nach Rom zurück. Und so auch dieses Ehepaar, Aquila und Priscilla, die zeitweise in Korinth, aber auch in Ephesus lebten. Wir sprechen immer von Christen, wobei der Begriff zu der damaligen Zeit eigentlich noch gar nicht existierte. Die Menschen, die an Jesus glaubten, trafen sich also in privaten Haushalten, um Gott zu feiern, sich auszutauschen, das Brot zu brechen und gelegentlich auch von anderen Christen zu hören. Die Gemeinden in Rom waren unterschiedlich aufgestellt. Es waren sowohl Heiden, die zu Christen geworden waren, als auch Juden dabei. In der Apostelgeschichte sehen wir, dass Priscilla und Aquila Paulus immer vorangingen. Zuerst nach Korinth, dann nach Ephesus und nun nach Rom. Sehr wahrscheinlich gingen sie nach Rom, weil sie Paulus' Vision kannten. Wenn ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen, sagte er. Während er in Ephesus war, wurde Paulus davon inspiriert, wie Gottes Vision für die Weltevangelisation sich erfüllte, als sich das Wort Gottes in der ganzen Provinz Asien ausbreitete. Das ging ja damals wirklich wie ein Lauffeuer rum. Und wenn Gott auf diese Weise durch Ephesus gewirkt hatte, um wie viel mehr würde er durch Rom wirken? Paulus hatte auch den Wunsch, von Rom aus nach Spanien zu gelangen und dort zu missionieren. Er hoffte, Rom als Ausgangspunkt wählen zu können und hoffte auch auf die Unterstützung der römischen Christen. Nachdem er Ephesus verlassen hatte, war Paulus damit beschäftigt, die Gemeinden zu stärken und die geistliche Einheit unter Gottes Leuten herzustellen. Also er kümmerte sich auch immer wieder um die Gemeinden, die er gegründet hatte. Und während dieser Zeit dürften Priscilla und Aquila nach Rom gezogen sein, eben weil sie seine Weltmissionsvision teilten. Sie waren gute Mitarbeiter, nicht weil sie Paulus menschlich zu folgen versuchten, sondern weil sie seine Vision teilten. Zweifellos mussten sie auch ein gut florierendes Geschäft haben, wenn sie sich in Korinth, in Ephesus und in Rom ein Haus leisten konnten. Doch ihr Ziel war es, das Evangelium von Jesus durch ihr Hausgemeindewerk zu verbreiten. Es muss für sie hart gewesen sein, wieder nach Rom zurückzukehren, weil sie von dort früher vertrieben worden waren. Ich denke schon, dass es hart ist, wenn man irgendwo vertrieben ist, da wieder hin zurückzugehen. Aber sie waren willig, überall hinzuziehen und alles zu tun, wenn sie damit nur das Evangelium von Jesus verbreiten konnten. Das war ihr Wunsch. Es scheint so, dass Priscilla und Aquila ihr Haus auch immer als Gemeinde nutzten. In der Tat war ihre Gemeinde, ne, bist du weit? Das war das Folge schon, warten wir noch einen Moment damit. In der Tat war ihre Familie eine Gemeinde. Sie taten dies in Korinth, Ephesus und in Rom. Ihr Herz war immer offen für Gottes Leute. Und als Gott sie segnete, gebrauchten sie dies, um Gastfreundschaft zu üben und Gottes bedürftigen Leuten in vielerlei Hinsicht zu dienen. Viele von den Anhängern Jesu verließen ja auch ihr Heim und zogen durch die Gegend, um das Evangelium weiterzugeben. Und sie fanden immer wieder zum Beispiel in dieser Hausgemeinde bei Priscilla und Aquila eine Heimat, wo sie sich aufhalten konnten. Ihr Ort war ein Ort des Friedens und der Ruhe in Gott. Ihr Haus war auch ein Ort des Wortes Gottes und der geistlichen Disziplin. Gottes Wort stand im Mittelpunkt und wurde freimütig ausgeteilt. Es war ein Ort, an dem sich die Gläubigen an Gottes erstaunlicher Gnade in Jesus erinnern und Gott danken konnten. Sie brachen ja auch immer wieder das Brot miteinander. In einer großen Gemeinde, einer Kirche, wären Leute wahrscheinlich leicht übersehen worden oder sie hätten sich versteckt in der Masse. In einer Hausgemeinde ging das nicht. Da konnte man sich wirklich tiefgehend um jeden Einzelnen bemühen. Das war so ein bisschen allgemein, aber jetzt möchte ich jemanden zu Wort kommen lassen, der in dieser Hausgemeinde gelebt hat, gewohnt hat, beziehungsweise zu dieser Hausgemeinde gehörte. Und zwar ist das Samira. Samira ist eine ehemalige Sklavin aus Griechenland, die von einem römischen Händler freigekauft wurde. Und schon als Kind wurde sie in einem Tempel der Aphrodite verkauft und als Tempeldienerin viele Jahre missbraucht. Sie ist eine gütige Frau, die Unrecht hasst und sich sehr für das Wohlergehen anderer einsetzt. Manchmal fehlt ihr allerdings ein bisschen Diplomatie. Hier seht ihr die Göttin Aphrodite, und es gab zu dieser Zeit ja sehr viele Götter, denen Tempel gebaut wurden, denen gehuldigt wurde, denen Opfer gebracht wurden in jeglicher Form. Und Samira erzählt uns: Als ein römischer Händler mich freikaufte und mit nach Rom nahm, begann für mich ein ganz neues Leben. Ich bin jetzt verheiratet und mein Mann ist ein angesehener römischer Händler. Meine Nachbarin ist eine sehr nette und hilfsbereite Frau, deren Mann eine Art Rabbi ist. Sie glauben an einen Gott, dessen Sohn am Kreuz gestorben ist. Sie treffen sich mit anderen Menschen in ihrem Haus und erzählen von diesem Gott und seinem Sohn. Da sie mich mehrmals dazu eingeladen haben, bin ich irgendwann ihrer Einladung gefolgt. Die Gemeinschaft besteht aus den unterschiedlichsten Personen, die aber sehr liebevoll miteinander umgehen. Anfangs war ich sehr skeptisch, da ich seit meiner Kindheit in einem Tempel leben musste und dort von vielen Männern, die angeblich Opferrituale durchführten, missbraucht wurde. Ich glaubte irgendwann nicht mehr an all die Götter, in deren Namen so viel Furchtbares und Ungerechtes geschah. Aber meine Nachbarin und ihr Glaube haben mich überzeugt, da sie mit allen Menschen gleich umgehen. Sie haben auch mich als ehemalige Sklavin und Prostituierte aufgenommen und behandeln mich wie ihresgleichen. Inzwischen fühle ich mich voll angenommen, nicht nur von diesen Menschen, sondern auch von Gott. Wir lieben alle Menschen, weil Jesus uns auch geliebt hat, und befolgen deshalb die Gesetze. Allerdings brauchen wir uns nicht an die jüdischen Speise- und Tagesvorschriften zu halten. Auch die Beschneidung ist für unsere Männer nicht notwendig. Wir gehören auch so zu Gott und möchten, dass die anderen das erfahren, was Jesus für uns getan hat. Es gibt auch andere, die sich strikt an die alten Gesetze halten und sich nie mit uns abgeben würden, da wir keine Juden sind und nicht zum auserwählten Volk gehören. Diese Christen halten die Gesetze, die klar erkennen lassen, wer Jude ist und wer nicht. Paulus schreibt in seinem Brief an Priscilla und Aquila auch von diesen trennenden Gesetzen. Ich finde gut, dass er diese Gesetze, die die verschiedenen Menschen trennen, als nicht mehr notwendig sieht, da durch Jesu Tod am Kreuz alle durch seine Gnade vereint sind. Trotzdem fällt es uns schwer, mit diesen Leuten und anderen Gruppen in Kontakt zu kommen. Ach ja, Paulus ist ein Apostel, der einen Brief an unsere Hausgemeinde geschrieben hat. Paulus finde ich richtig toll, da er ehrlich ist und ich seinen Ausführungen gut folgen kann. Allerdings sind wir uns nicht so ganz sicher, was Paulus mit der Beschneidung seines Anhängers und Mitarbeiters Timotheus erreichen will. Wir haben das nicht verstanden, da er die alten Gesetze, das heißt die Beschneidung, Tagesgesetze und Essensgesetze, für trennende Gesetze hält, die nicht mehr gelten. Für Paulus ist es wichtiger, die moralischen Gesetze im Herzen zu tragen und zu befolgen. Und hier spricht er mir aus dem Herzen. Wieso er seinen Mitarbeiter hat beschneiden lassen, verstehe ich immer noch nicht ganz. Ich glaube aber, für Paulus ist es wichtig, dass er andere nicht ausgrenzt. Und deshalb gibt er vielleicht diesen Gesetzen nach, um andere nicht auszugrenzen. Es wäre ja auch schwierig, wenn wir mit den Judenchristen gemeinsam speisen würden und Speisen aufgetragen würden, die sie nicht essen dürfen. Das Vernünftigste wäre dann auch, nur Speisen aufzutragen, die sie essen dürfen. Dann würden wir auch ihre Gesetze einhalten, aber nur, um sie nicht zu beleidigen und auszugrenzen. Vielleicht ist das der wirkliche Grund, warum Paulus Timotheus hat beschneiden lassen. Ein echtes Vorbild für mich ist allerdings Primus, ein Sklave, der im Bad seines Herrn immer verfügbar sein muss. Er wird zwar von ihm nicht gut behandelt und ausgenutzt, aber trotzdem betet er für seinen Herrn. Er ist sich sicher, dass er sich nicht darum kümmern muss, sondern dass Gott die Menschen, die anderen Unrecht antun, strafen wird. Trotzdem weiß er, dass Jesus auch für seinen Herrn gestorben ist und er sich verändern wird. Dadurch, dass er keine Rache empfindet und vergibt, erfährt er selbst Heilung von seinen Verletzungen und kann frei leben. Er kann sich lieben lassen und seine Gaben erkennen und sie für die Hausgemeinde einsetzen. Paulus selbst hat uns gezeigt, dass diese trennenden Gesetze nicht gut sind, da sie die unterschiedlichen Gruppen trennen und nicht vereinen. Wir alle sind allein durch den Glauben gerecht. Wir stehen nicht mehr unter dem Herrschaftsbereich der Sünde, sondern unter der Herrschaft Gottes. Wir sind somit nicht mehr anfällig für die Sünde und dürfen damit rechnen, dass wir nicht mehr sündigen werden. Viele von uns, auch ich, stehen aber immer noch unter Flüchen, die uns einreden, dass wir nichts schaffen, nichts können und nichts wert sind. Schwierig ist es wirklich, wenn man erfährt, dass jemand gesündigt hat. So ist es in einer anderen Hausgemeinde gewesen. Der Mann von Appia, einer sehr frommen Frau, verlässt seine Frau und zieht mit einem Mann zusammen. Appia erträgt das nicht und verlässt die Hausgemeinde, geht zurück in die Synagoge. Wir waren alle wirklich schockiert, weil dieses Paar ein echtes Vorbild war. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Nach dem, was Paulus sagt, dürfen wir daran festhalten, dass die Sünde kein Anrecht mehr an uns hat. Ich denke, wir sollten schauen, wer verletzt wurde und denjenigen trösten und nicht nur wegschauen. Außerdem sollte man dem Sünder Mut machen, an dieser Verheißung festzuhalten, dass Gott das letzte Wort hat und nicht die Sünde, sondern die Gerechtigkeit Macht über uns besitzt. In der Zeit, in der ich jetzt in der Hausgemeinde bin, ist mir wichtig geworden, dass wir vor Gott alle gleich sind und durch Jesus Christus die Macht der Sünde in die Macht der Gerechtigkeit umgewandelt wurde. Wir lieben einander, wie Gott uns geliebt hat, und sollen dies allen zeigen. Ich bin wirklich froh, dass meine Nachbarin mich in ihrer Hausgemeinde aufgenommen hat und ich so Jesus kennenlernen durfte. Samira hat so ein bisschen erzählt, wie sie den Brief verstanden hat. Und wir sehen dabei, dass es auch in diesen Gemeinden Probleme gab und auch verschiedene Ansichten, so wie heute auch. Allerdings ist mir eines auch wieder sehr bewusst geworden dabei. Im Evangelium von Jesus Christus offenbart sich Gottes Gerechtigkeit, sein Ja zu allen Menschen. Dass Jesus für die Schwachen und Gottlosen starb, ist der tiefste Ausdruck der alle umfassende Liebe Gottes. Und so wie Samira das schildert, glaube ich, dass das ein sehr aktueller Punkt damals war. Wenn wir uns überlegen, dass da wirklich Sklaven, Christen, Juden, alle zusammen in einer Gemeinde waren, sich austauschten, sich kennenlernten, teilweise auch ihr Hab und Gut teilten und Sonstiges. Ich finde das immer ein Wahnsinnszeugnis, muss ich sagen. Es ist viel erzählt worden. Ich habe euch was erzählt, Samira hat euch was erzählt. Und ich denke, darüber muss man erstmal nachdenken. Aber in unseren Gemeinden sollte es wirklich um eine Einladung an alle Menschen gehen, um ein Willkommen heißen der Armen, der Schwachen, der Kleinen, Großen, der Kranken, Gesunden und der Gebrochenen. Und ich glaube, viel davon ist auch im Römerbrief zu lesen. Das war ein kleiner Abriss, der viel Inhalt hat, aber lasst es auf euch wirken und versucht euch mal wie Samira in diese Gemeinde hineinzudenken. Ich finde, das bringt einem unwahrscheinlich viel, wenn man sich in eine Person hineindenkt, die in dieser Zeit gelebt hat. Man kann das ganz anders verstehen. Der Römerbrief ist geschrieben worden, das war mit das Einzige, was man schriftlich hatte. Und das wurde vor der Gemeinde vorgelesen. Stellt euch vor, ich würde jetzt hier stehen von einem Apostel, hätte einen Brief in der Hand und würde euch den verlesen. Der hat Gehalt. Das ist unwahrscheinlich wichtig, gerade in der frühen Zeit gewesen der Christenheit, weil man ja begierig war, etwas zu hören. Ich finde den Römerbrief toll. Vielleicht ist das so ein bisschen auch rausgekommen. Er fordert heraus, aber ich glaube, er gibt uns auch ganz, ganz viel Hoffnung. Amen.